Hallo und herzlich willkommen zur 8. Episode des Public Interest Podcasts vom Prototype Fund. Ich bin Patricia aus dem Team des Prototype Funds und werde euch wie in jeder Folge so auch durch diese Folge unseres Public Interest Podcasts führen. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit der Geschichte von Open Source Software. Aber bevor es losgeht, möchte ich euch noch einen aktuellen Hinweis geben, denn vor wenigen Tagen, am 1. Februar, hat unsere 10. Ausschreibungsrunde begonnen. Wenn ihr selbst SoftwareentwicklerInnen seid und eine Idee habt für ein Public Interest Tech Projekt, dann bewerbt euch nämlich gerne bei uns. Ihr habt die Chance, mit bis zu 47.500 Euro vom Bundesministerium für Bildung und Forschung über 6 Monate hinweg gefördert zu werden, erhaltet außerdem Coachings, wir beraten euch, wir vernetzen euch in der Szene und ihr habt dann also 6 Monate Zeit, um den Prototypen eurer Software-Idee zu entwickeln. Alle Infos dazu findet ihr bei uns auf der Webseite. Und nun steigen wir ins Thema ein, die Geschichte von Open Source Software. Warum wollen wir darüber sprechen? Nun, wie ihr wisst, fördern wir als Prototype Fund ausschließlich Open Source Software, weil wir davon überzeugt sind, dass Open Source Software sozusagen die bessere Software ist. Gleichzeitig wissen wir, es gibt auch viele Probleme damit. Gerade wenn Open Source Software nicht in Unternehmen, sondern von sozusagen Ehrenamtlichen, von der digitalen Zivilgesellschaft entwickelt wird. Zum Teil gibt es beispielsweise mangelnde Wartung, weil einfach die Ressourcen nicht ausreichen, um die Software genügend instand zu halten. Zum Teil sind einzelne EntwicklerInnen auch sehr überarbeitet, weil sie zum Beispiel alleine oder in einem Team mit einer weiteren Person Softwarekomponenten instand halten müssen, auf denen sozusagen eine große Last lastet, weil sie in ganz vielen anderen Softwares verwendet wird. Auch problematisch ist, dass es ein sehr ungleiches Verhältnis gibt zwischen Open-Source-Software und proprietärer Software, weil die letztere Teile von Open-Source-Software verwendet, ohne beispielsweise dafür zu zahlen oder auch nur die Entwicklung der Open-Source-Software oder deren Instandhaltung zu unterstützen und dann gleichzeitig eigene Weiterentwicklungen von dieser Software wieder proprietär macht. Ihr seht das Problem. Trotzdem sind wir der Meinung, Open Source Software muss die Zukunft sein, denn sie ist a. ressourcensparender, b. rückt sie die NutzerInnen in den Vordergrund und c. wie wir alle wissen, je mehr Leute an einem Projekt mitarbeiten, desto komplizierter ist zwar manchmal oder auch oft der Prozess, um ans Ergebnis zu kommen, aber gleichzeitig ist dieses Ergebnis dann umso resilienter, nützlicher und auch robuster. Ja, und um besser zu verstehen, wie Open-Source-Software sich überhaupt in die Richtung entwickelt hat, in der sie jetzt sich bewegt und welche Alternativen auch möglich sind, möchten wir mit Katharina Meyer sprechen. Katharina war schon mal im Public Interest Podcast zu hören in unserer allerersten Folge, als wir euch vorgestellt haben, was Public Interest Tech eigentlich bedeutet. Und wie es der Zufall so will, kennt sie sich auch mit der Geschichte von Open-Source-Software ganz gut aus. Hallo Katharina, schön, dass du heute dabei bist. Es wäre voll schön, wenn du dich noch einmal für unser Publikum vorstellen kannst. Und wir reden ja heute über die Geschichte von Open Source Software. Vielleicht kannst du auch einmal erwähnen, wie du eigentlich so zu dem Thema gekommen bist und was dich daran interessiert.
Hallo liebe Patricia, danke, dass wir uns heute darüber austauschen, weil ich finde das schon ganz lange interessant und hatte jetzt aber in den letzten 2 Jahren durch eine Förderung eben die Möglichkeit, mich nochmal mit einem ganz spezifischen Unterthema von Open Source zu beschäftigen, nämlich mit eigentlich Community-Ökonomien, weil es ja ein ganz interessantes Feld ist, sozusagen wie Software, die größtenteils von Freiwilligen entwickelt wird, aber unter anderem auch von Firmen genutzt wird, sich eigentlich auf dem freien Markt verhält, gleichzeitig aber auch so soziologische Themen anzuschneiden, wie funktioniert Selbstorganisation in Communities, gibt es einen Unterschied zwischen verschiedenen Open Source und freie Software-Projekten auf der Infrastrukturebene und an der Anwendungsebene. Genau, und das habe ich mir die letzten 2 Jahre genau angeguckt, natürlich auch beim Prototype Fund sowieso, wo ich den Forschungsbereich betreuen darf. Und über die Ergebnisse sozusagen würde ich mich heute gerne mit dir austauschen, weil du ja auch jeden Tag viel damit zu tun hast.
Ja, super, dann würde ich sagen, steigen wir direkt ein ins Thema. Und meine erste Frage wäre, Open Source Software ist ja sozusagen nicht vom Himmel gefallen und gibt es ja auch noch nicht seit immer. Und mich würde dann mal interessieren für den Einstieg, wie Softwareentwicklung eigentlich funktioniert hat, bevor Open Source Software dann aufkam.
Tatsächlich konnte ich da so ein bisschen mein eigentlich ursprüngliches Training als Technikhistorikerin ausspielen, weil man nachweisen kann oder sozusagen auch in allen Geschichtsschreibungen, die es so über Software gibt, ist das Entscheidende natürlich ein Entwicklungssprung in der Hardware. Man muss sich das so vorstellen, seit der Erfindung von Computing als Prozess, waren es eher riesige Kästen in Kellern von großen Unternehmen und nicht so, wie wir das jetzt kennen, Laptops, die man mobil umhertragen kann. Yeah. Entsprechend anders lief auch der Prozess ab, wie Software entwickelt wurde. Nämlich war es so, dass man als Unternehmen oder oft auch Forschungseinrichtungen so einen großen Mainframe-Computer eingekauft hat und dann die entwickelnde Firma auch noch gleich ein ganzes Team an Software-Ingenieuren mitgeschickt hat, um das dann für den Einsatzzweck nutzbar zu machen. Okay. Das heißt natürlich auch, dass man selber zwar theoretisch die Möglichkeit hatte, Anpassungen umzusetzen, aber das war sehr, sehr viel komplexer, als man das heutzutage sozusagen gewohnt ist. Wo Eingabe- und Ausgabefelder relativ bekannt sind, wo es viele Spezialisten in dem Feld gibt. Das war auch eher eine kleine Profession damals, sehr hoch bezahlt und deswegen kompliziert. Und sobald es in die Entwicklung von Minicomputern, hieß es damals, ging, dann gab es schon offenere Ansätze, sodass der menschenlesbare Code sozusagen änderbar war und die Maschine dann auch angepasst werden konnte. Und ganz in den 80er, 90er, 2000ern war die Softwareentwicklung dann so, wie wir sie jetzt kennen, wo halt End-User daran beteiligt sind, auch die Programme zu entwickeln, die sie nutzen und die Infrastrukturen.
Und was ist dann sozusagen die Geburtsstunde von Open-Source-Software gewesen?
Ich glaube, also man muss ein bisschen auftrennen, weil Open Source ist ja ein feststehender Begriff, der so eigentlich erst 1998 entstanden ist. Freie und Open Source Software unter verschiedenen Lizenzen gab es aber schon seit den 70er Jahren sozusagen. Und ich habe ja gerade schon ein bisschen was über die großen Mainframe-Computer erzählt. Ganz wegweisend dafür, dass man nochmal grundsätzlich darüber nachgedacht hat, wer eigentlich das Recht haben sollte, Programme zu verändern, kam mit einem tatsächlich Gerichtsurteil, 69. Da ging es das erste Mal darum, in einem kartellrechtlichen Verfahren, ob es die Märkte ungerecht beeinflusst, dass dieses Bundling stattfindet, also dass Hardware und Software immer von der gleichen Company gemeinsam ausgeliefert werden, dass die Wartung sozusagen auch stark an denen hängt und man sozusagen sein Geschäftsmodell ja durch die Abhängigkeit aufgebaut hat. Und es war nämlich der Fall mit Unix, das ist ein Betriebssystem eben für so große Mainframe-Computer. Man erzählt sich, und es steht auch in verschiedenen Wikipedia-Artikeln, dass Richard Stallman, der später dann bekannt dafür wurde, GNU und eigentlich auch die freie Softwarebewegung gegründet zu haben, sich darüber geärgert hat, dass erstens der Kernel nicht offen war und er zweitens einen Drucker nicht zum Laufen bringen konnte, weil es ihm halt verwehrt war, Änderungen vorzunehmen. Und da es hat ihn einfach so entrüstet, dass er eben als parallele Implementierung entwickelt hat, alles reverse-engineert und sozusagen das erste parallele Betreibersystem aber unter einer anderen Lizenz gegründet hat. Und das war so ein bisschen die Urstunde der freien Software. Natürlich gab es vorher schon seit den 60er Jahren so Hacker, wie wir sie ja heutzutage auch noch kennen, denen es einfach Spaß machte, unter eine Ägide des offenen Wissens, der offenen Wissensweitergabe, solche Programme reverse zu engineeren, neu zu entwickeln, Software-Piraterie zu betreiben so ein bisschen, weil es alles noch unregulierter war. Und da kam er auch aus der Mentalgeschichte sozusagen her. Und für ihn war das aber auch eine klar soziale Angelegenheit. Also er hat es eigentlich immer damit verbunden, dass Entwickler-Communities auch Wertegemeinschaften sind und die eben nicht nur darauf aufbauen, dass die technische Software irgendwie besonders und teilbar und für jeden verfügbar sein sollte, sondern auch bestimmte Prinzipien der Wissensweitergabe in diesen Communities gepflegt werden.
Ja.
Genau. Und das ist sozusagen die Geschichte von Unix bis GNU. Und dann in seinem Umfeld gab es auch Linus Torvalds oder Torvalds, zumindest hat er sich mit ähnlichen Ideen beschäftigt. Und der hat dann den freien Kernel für das genau, das GNU-System und Linux noch dazugegeben. Ja. Und damit hatte man sozusagen einmal offen alles implementiert, es konnte genutzt werden. Und um diese Projekte entstanden dann die großen und wichtigen Communities, später auch noch sowas wie Debian. Da verlinken wir in den Shownotes ja bestimmt Materialien, sodass man das auch mal nachlesen kann. 1998 dann, wenn ich ausführen darf. Also es lief die ganze Zeit so, es waren soziale Ideen mit angebunden und dann gab es aber natürlich, wie es heutzutage auch noch ist, nicht alle Menschen, die Open Source Software entwickeln, sind ideologisch geprägt, ganz wertungsfrei in die eine oder andere Richtung, sondern sehen es halt auch als eine interessante Business-Strategie. Und 1998 hat sich mit Leuten wie Tim O'Reilly und vor allen Dingen Eric Raymond die Open Source Initiative gegründet, die die Öffnung nicht strenge Copyleft-Lizenzen wollte, sondern eine stärkere Öffnung auch zu Businessmodellen, großen Unternehmen, die halt Open Source Software dann wieder in ihre eigenen Angebote integrieren können und sich so ein bisschen mehr an die Wirtschaftswelt anzunähern. Und da gab es dann eine Spaltung. Also daher kommt der begriffliche Unterschied zwischen freier Software und Open Source.
Okay. Ja, wow, gibt's ja viel zu sagen schon dazu, wie FOSS entstanden ist.
Ist auch niemals auserzählt. Also spannend ist, glaube ich, immer wieder, dass man gucken kann, was für Gerichtsurteile gerade so gesprochen werden und wie die einzelnen Communities halt darauf reagieren.
Ja, okay. Ich würde nochmal so ein bisschen so einen Schritt zurückgehen in Richtung Richard Stallman und Co., weil genau, was du da ja gesagt hast, war, dass es da ganz viel zum Beispiel um offenen Zugang zu Wissen ging und dass irgendwie Richard Stallmans irgendwie Grundmotivation ja auch einfach war, total genervt davon zu sein, wie irgendwie die Dinge damals funktioniert haben und wie, ich glaube, man kann ja schon auch sagen, oft nicht an zum Beispiel den Nutzenden orientiert die Software und die Technologien waren, die es gab, sondern dass es dann genau die Dinge waren, wie sie waren. Niemand konnte sie dann irgendwie anpassen und musste dann irgendwie damit leben, wie es war. Und so, wenn ich es richtig verstanden habe, gab es ja dann auch so ein bisschen die Idee, dass Open-Source-Software schon auch insgesamt im Sinne eines mehr an den Nutzerinnen interessierten Marktes oder orientierten Marktes auch besser sein könnte, oder?
Genau, also bei der Recherche interessanterweise bin ich zum Beispiel drauf gestoßen, es gibt so einen ganzen Artikel darüber, was eigentlich in Software, die so spezialisiert entwickelt wurde und nicht anpassbar war, an verschiedenen Fehlern über die Jahrzehnte schon aufgetreten ist. Es geht teilweise tatsächlich bis zu fatalen Fehlern bei Bestrahlungssystemen und so.
Okay.
Und es kam dann immer mehr die Erkenntnis durch, dass es zwar eine ökonomische Art und Weise ist, es herzustellen, wenn es bei einem Unternehmen liegt, aber die Einsatzkontexte sind dann doch so spezifisch, dass man eigentlich gut daran tut, wenn es sozusagen Feedback-Loops gibt zwischen Leuten, die Software tatsächlich einsetzen und verwenden und aus Nutzungskontexten dann halt zurückmelden können, das funktioniert gut, ich habe einen Bug entdeckt. Also eigentlich profitieren beide Seiten. Wie das aufgenommen wurde von großen Unternehmen, weiß man ja tatsächlich auch so ein bisschen aus der Folklore. Es gibt ziemlich viele Meinungsänderungen dann über den Verlauf der Geschichte. Mittlerweile, wie wir wahrscheinlich später auch noch kurz besprechen werden, ist halt Open Source eigentlich elementarer Bestandteil von jeder größeren Technologiefirma und auch den großen fünf. Aber das war halt in den Anfangstagen überhaupt nicht gerne gesehen, dass da diese Öffnung über Lizenzen, die als neue soziotechnische Konstrukte aufgekommen sind, stattgefunden hat, wurde eher hart bekämpft. Sowohl über Pressemitteilungen als auch in Courtrooms.
Okay. Und dann hast du ja gerade davor, als wir noch über quasi die Entstehung von FOSS geredet haben, auch schon ein bisschen erzählt, dass die Entwicklung von Open-Source-Software zuerst ja sehr ideologisch motiviert war, später es dann immer mehr auch um technische Exzellenz ging. Könntest du vielleicht noch mal ein bisschen genauer auch darauf eingehen, wie der Übergang von einem zum anderen stattfand?
Genau, also 1998 fand halt diese Aufspaltung Spaltung statt und dann ist die Open Source Business oder Open Source Initiative entstanden, die halt den Begriff Open Source vorangetrieben hat und auch eine Open Source Definition rausgegeben hat, die wir teilweise als verbindliche Grundlage für die Auswahl unserer Lizenzen beim Prototype Fund auch benutzen. Und was da halt passiert ist, ist, dass die Argumentation von Wissensweitergabe, Überprüfbarkeit und so weiter verändert wurde zu dieser technischen Exzellenz. Also, dass man, wie man heute ja sozusagen auch noch viel in unserem Bereich hört, immer davon ausgegangen ist, offene Software ist halt überprüfbar, sie ist ökonomischer, man kann tatsächlich als effektiven nutzen und das ist nicht nur positiv zu bewerten, natürlich sozusagen die Wartungskosten sozialisieren, vor allen Dingen als Unternehmen, weil wir ja wissen aus der Forschung, dass viele Projekte eben von Freizeitentwicklern vorangetrieben werden. Das hat sich mittlerweile so ein bisschen verschoben, dass natürlich auch Leute dafür bezahlt werden, dass sie diese Arbeit machen. Aber es muss halt nicht mehr alles in-house gemacht werden. Und die Rendite kann man, wenn man das bündelt, eben durch die andere Lizenzfunktionsweise, dass es alles ein bisschen permissiver ist, dass sozusagen Gewinn oder wie heißt es noch, kommerzielle Nutzung nicht ausgeschlossen werden kann, hat die Last sich so ein bisschen verschoben auf die Schultern der Entwickler und es ist halt eine schlaue Business-Strategie.
Ja, schön gesagt. Dann hast du es jetzt eigentlich genau so ein bisschen ja schon angedeutet, aber ich stelle die Frage trotzdem, denn also ursprünglich bestand ja schon die Hoffnung, dass jetzt Open Source Software in der Lage sein würde, solche bestehenden Marktlogiken auch umkehren zu können, indem halt zum Beispiel in der Entwicklung von dieser Software eher so auf selbstständige Kooperationen gesetzt wird und das alles so ein bisschen, ich sag mal, jetzt aktivistischer sozusagen vonstatten geht. Und hat das denn jetzt geklappt?
Auch da, glaube ich, müssen wir die Frage wieder in zwei Teile unterteilen, weil einmal geht es ja darum, sozusagen Software als öffentliches Gut oder als Commons zu betrachten, dadurch, dass es andere Produktionslogiken hat und was damit eigentlich einhergeht, auch in der Entwicklung, und zu untersuchen, ob die narrative Einbettung in diese Erzählung einer besseren Ökonomie dazu geführt hat, dass man dass diese Software sozusagen auch für alle Seiten gleich nützlich ist und dass es ein Automatismus ist, dass tatsächlich Open Source Software immer sicherer ist, immer schneller angepasst werden kann und so weiter. Und das möchte ich sozusagen, wobei ich vor 2 Jahren eigentlich noch vom Gegenteil ausgegangen bin. Also wir erzählen ja wir tragen ja auch zum Gospel bei, sozusagen beim Prototypland, dass ich davon ausgegangen bin, dass es natürlich ein sehr, sehr besonderer Produktionsmechanismus ist und auch dachte, es funktioniert im Großen und Ganzen ganz gut. Allerdings ändert sich der Blick darauf so ein bisschen, wenn man eine Ebene tiefer geht und guckt, was sind die großen Open-Source-Software-Projekte mit einer ausgewogenen Community, die vielleicht auch Governance-Modelle haben, die funktionieren, wo Firmen was zurückgeben und für die kann man sagen, wenn wirklich Peer-Produktion gelingt und wenn Ressourcen da sind, dann stimmt das, was man über Open-Source-Software erzählt, dann sind diese Produkte sozusagen real. Das ist aber der kleinste Anteil der Open-Source-Software-Projekte. So, es gibt eine Studie, die wir auch verlinken können, da wird halt dass die durchschnittliche Beitragendenzahl bei den meisten Open-Source-Projekten 1 ist, aber das heißt nicht, dass die Nutzung sich tatsächlich halt auch auf nur eine Person oder nur 15 bezieht. Das prominenteste Beispiel für so eine Ressourcenfehlallokation ist vielleicht der Heartbleed-Bug von 2014, über den wir auch schon mal einen Podcast, nicht einen Podcast, sondern einen Blogpost geschrieben haben. Und wo man sehen kann, wenn 2 Leute die Maintainer sind von einer Software, die in vielen verschiedenen Systemen verbaut ist und von all diesen Systemen und den Leuten, die sie nutzen, kommen halt Pull-Requests, was verändert werden muss. Man hat aber trotzdem nur die Zeit und die Hirnkapazität von 2 Menschen. Irgendwann passiert Fehler. Wer ist verantwortlich und was braucht das System sozusagen, damit es anders funktionieren kann und sowas nicht passiert? Und da ist man wieder bei den ökonomischen Fragen.
Ja, okay, aber wenn du jetzt wie du gerade gesagt hast, eigentlich herausgefunden hast, jetzt auch in der Recherche der letzten Jahre, dass diese Erzählung von den, so ich sag mal, funktionalen, gerecht organisierten, gut funktionierenden Force-Communities eigentlich vielleicht gar nicht unbedingt der Wahrheit entspricht, zumindest was einen Großteil dieser Communities angeht. Wobei ich denke, gerade wenn es irgendwie um eine Person geht, ist vielleicht auch fast die Sprache von der Community ein bisschen zu weit gegriffen. Aber warum ist denn diese Erzählung immer noch so vorherrschend?
Ich glaube, einerseits, weil sie dem Gesamtsystem nützt, und weil es in den großen Projekten halt so ist, die besonders oberflächenstark sind, und bei allem, was darunter passiert, ist vielleicht auch die Möglichkeit, Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben und die eigene Geschichte zu erzählen, beziehungsweise sich zu situieren in dieser Gesamtökonomie um sowas herum, nicht unbedingt das, wofür man seine Zeit verwendet. Und diese, alles, was halt nicht gut funktioniert, man muss sich angucken, das ist halt eine Geschichte von 30 Jahren. Da muss man erstmal ganz viel konsolidieren und dann fängt die Geschichtsschreibung an. Und es gab relativ viel Material zu ganz klassischen ökonomischen Betrachtungen und da sagt man halt immer, mit Eleanor Ostrom und den Commons, dass die Tragödie der Commons bekannt ist, gerade in dem Moment, in dem eintritt, dass zu viele Leute eine Ressource, die zwar nicht endlich ist, aber an menschliche Kapazitäten geknüpft, wenn zu viele was das nutzen, ohne zurückzugeben, dann funktioniert es halt nicht mehr. Und in dem Moment, in dem Open-Source-Software aus einer Subkultur in die normale Marktlogik reingekommen ist und eigentlich jedes größere Unternehmen das einsetzt, spätestens in dem Moment tritt ja auch eine andere Verwaltung von Ressourcen ein. Also genau, es war, glaube ich, mal an eine überknüpfbare Community von Codern ganz früh am Anfang gebunden und jetzt mittlerweile ist es halt on the loose und überall in diesem Internet und in IoT-Geräten eigentlich überall, wirklich. Weiter spannend beim Lesen sozusagen über dieses ganze Thema war auch, dass man wahrscheinlich feststellen kann, es fällt einem so schwer, über Open-Source-Communities und Open-Source als Ding sozusagen zu sprechen, weil es einfach nicht eine Sache ist, sondern sehr, sehr viele unterschiedliche. In Deutschland kann man zum Beispiel bei Jan-Felix Schrape von der Uni Stuttgart nachlesen, der hat mal untersucht, welche Open Source und freie Software Projekte eigentlich welcher Organisationslogik folgen und wie wir auch schon festgestellt haben, es gibt viel Zusammenarbeit mit großen Firmen und das sind dann eher korporativ geführte Kollaborationsprojekte. Dann gibt es technisch hochkomplexe Sachen, da sagt er, es sind elitezentrierte Gemeinschaften. Dann gibt es ebenfalls sehr technisch angelegte Infrastrukturprojekte und die ganz wenigsten und sind vielleicht egalitäre Entwicklergruppen, die am ehesten aber das sind, worüber man eigentlich ursprünglich mal sagte, ja, das ist freie Software und das ist Open Source und dass das mittlerweile die kleinste Gruppe ist, das muss man sich, glaube ich, auch regelmäßig bewusst machen, indem man halt guckt, was kommt jetzt gerade wieder raus an Studien, wie ändert sich das vielleicht auch nochmal. Weil wenn Open-Source-Entwicklergemeinschaften so bleiben, wie sie sind, dann sind sie eben auch nicht zukunftsfähig, weil unter anderem viel zu wenig Frauen, viel zu wenig junge Leute, zu wenig Quereinsteiger da sind, weil es viele ungeschriebene Regeln und Gesetze gibt, die sich vielleicht von außen auch nicht so einfach erschließen.
Ja, jetzt sagtest du gerade schon, die Software- oder die Open-Source-Software-Communities etc. mussten sich dann doch so ein bisschen quasi so einer Marktlogik unterwerfen. Und genau vorher hast du ja auch schon mal gesagt, dass quasi Open-Source-Software auch so sich ökonomisch dann durchaus lohnen kann, also vor allem auch für Firmen. Und ich würde gerne noch mal so ein bisschen quasi bei der wirtschaftlichen Seite auch bleiben und dich fragen, ist es dann auch so, dass der Markt das am Ende schafft, im Sinne aller Nutzenden Software und Softwareinfrastruktur bereitzustellen?
Das ist eine schwierige Frage, weil man das, glaube ich, nicht generalisierend beantworten kann, sondern es auch da wieder darauf ankommt, sich spezifische Ausprägungen und Fälle sozusagen rauszugreifen. Ich finde es spannend, da in den Bereich von Standards reinzugucken, weil es gibt ja koordinierende Organisationen auf internationaler Ebene, wo eigentlich rein theoretisch Wirtschaft, Zivilgesellschaft, Forschung und so zusammenkommen und manchmal starten, um halt auszuhandeln, wie stellt man technische Interoperabilität sicher, wie hält man Software sicher und aktuell. Das sind sozusagen politische und technische Prozesse, die da ausgehandelt werden. Da ist so, es gibt viele offene Standards und technische Prozesse, die halt vorgeschrieben sind, um das alles möglich zu machen. Und dann gibt es aber auch Quasi-Standards oder eben dadurch, dass bestimmte Unternehmen sehr groß sind und sie Marktanteile für sich selber beanspruchen konnten, die jetzt schon verteilt sind, können sie quasi Standards umsetzen und sozusagen eine technische Spezifikation so bauen, dass es für sie halt bestmöglich ist und der Rest des Marktes muss sich dann an ihnen orientieren und das ist halt keine Waffengleichheit. Man sieht es vielleicht im Moment, vorgestern habe ich gelesen, es gibt gerade so ein Problem zwischen Chrome und Chromium. Chromium ist eigentlich offen. Chrome wird natürlich proprietär eingesetzt in vielen Elementen und da sozusagen kann einfach auch die Entscheidung getroffen werden von Google, dass eine bestimmte API nicht mehr zugelassen wird. Dadurch sind eigentlich alle weiteren Implementierungen unbrauchbar, weil man die nicht gleichen Funktionalitäten bieten kann und genau, im Endeffekt trifft der Nutzer ja die Entscheidung oft auch wegen Features, die vorhanden sind oder eben noch nicht, ohne auf die Geschichte zu gucken, warum es diese Unterschiede gibt und in dem Moment kann man eigentlich als freie Implementation sein Projekt nicht aufrechterhalten oder es wird einfach nicht mehr distribuiert aufgrund dieser Entscheidung.
Ja, klar. Dann stellt sich für mich noch die Frage, was denn Alternativen dazu sind, also zu der Situation, die wir aktuell haben, dass es halt am Ende der Markt bestimmt, welche Software es gibt.
Genau, also einerseits glaube ich, ist es auch noch so marktgetrieben, weil wir Technologie immer noch nur als eine Ware und nicht in erster Linie die Infrastruktur betrachten. Das versuchen wir beim Prototype Fund ja ein bisschen das Narrativ sozusagen auch voranzutreiben. Es gibt sowas wie Technologien mit Gemeinwohlbezug, wenn man ehrlich ist. Die meisten sozialen, politischen und so weiter Prozesse heutzutage und erst recht in einer Pandemie vielleicht finden mittlerweile digital statt und nutzen eben diese digitalen Infrastrukturen. Man muss sich halt angucken, wie werden da gleichbleibende, qualitativ hochwertige Ergebnisse erzielt? Gibt es da vielleicht besondere Gefahren für Nutzer und Verbraucher? Was muss man als Staat oder als dritter Sektor tun, um sozusagen das, was der Markt offensichtlich gerade nicht regelt, anders zu lösen? Was für Ressourcen sind da nötig? Was für Wissen, Aushandlungsprozesse? Wie muss man sich vielleicht sogar über Gesetzgebung und Zerschlagung und alle möglichen rechtlichen Instrumente, die man zur Verfügung hat, Zeit kaufen, um das als Gesellschaft überhaupt noch entscheiden zu können? Und wie kann das anders finanziert werden? Hier sozusagen der Disclaimer, ich bin keine Ökonomin, ich habe mir bestimmte ökonomische Sachverhalte in der Forschung angeguckt und halt gesehen, dass wir viele der Probleme, die wir mit offener Software und proprietärer Software haben, darauf zurückzuführen ist in meiner Arbeitsthese, dass sie halt, also offene Software mittlerweile genauso verwaltet wird wie alle anderen Güter, die auf dem Markt verfügbar sind, aber die Logik dahinter eine andere ist. Und sozusagen, wenn man offene Software und andere Commons in den normalen Markt reindrückt, dass dann automatisch Probleme entstehen und man sich halt neue Verwaltungsmechanismen ausdenken muss als Gesellschaft, neue rechtliche Mittel, meinetwegen auch sowas wie Genossenschaften, um Ressourcen wie Software und andere digitale Güter bestmöglich als Gemeinschaft verwalten zu können. Und so, dass es eben auch dem Gemeinwohl dient.
Ja, dann vielen Dank, liebe Katharina. Es war super interessant, was du uns hier gesagt hast. Und ja, Dankeschön.
Danke auch dir, liebe Patricia. Es ist ja, gibt ja im Moment nicht so viele Möglichkeiten, sich im Büro zu sehen. Da bin ich ganz dankbar, dass wir uns zumindest mit der Stimme mal gehört haben. Und wie gesagt, wir verlinken das ganze Material unter der Folge, falls es jetzt einfach
ganz genau
komprimiert war. Ciao.
Super. Tschüss. Ja, wir sehen also, Open-Source-Software-Entwicklung außerhalb von Unternehmen funktioniert leider oft nicht so, wie es zum Beispiel die Hacker-Romantik vermuten lässt. Und gleichzeitig ist Software und Software-Infrastruktur zu wichtig, um sie allein vom Markt regulieren zu lassen. Das ist wahrscheinlich vielen von euch als ZuhörerInnen schon lange bekannt, aber wir denken auch, dass seit dem digitalen Schub, der durch die Pandemie stattgefunden hat, sicherlich noch viel mehr Leute darüber nachdenken. Das war es damit von uns. Wir hören uns in gut 4 Wochen wieder zur nächsten Episode. In der Zwischenzeit vergesst nicht, dass unsere Bewerbungsphase offen ist. Wenn ihr also selbst EntwicklerInnen seid, dann bewerbt euch gern. Oder aber natürlich, wenn ihr auch Leute kennt, für die die Ausschreibung interessant sein könnte, dann weist sie sehr, sehr gern darauf hin. Wie immer haben wir wichtige Links und Infos zur Folge in den Shownotes untergebracht. Wir weisen euch gern darauf hin, dass ihr uns bei Twitter und Mastodon finden könnt. Auf unserer Webseite prototypefun.de findet ihr außerdem alles Weitere, was man sonst über uns wissen kann. Und ihr könnt euch dort, wenn ihr wollt, auch für unseren Newsletter anmelden. Und damit verabschiede ich mich von euch, wünsche euch eine gute Zeit und sage bis zum nächsten Public Interest Podcast.